Willkommen beim Podcast von www.baso.info.
Ich habe nochmal mehrere aus verschiedenen Richtungen politisch betrachtet, nochmal in der Geschichte auch gelesen zur deutschen Gewerkschaft. Und ich muss sagen, ich war, obwohl ich eigentlich schon vieles schon zigmal gehört hatte, war ich nochmal entsetzt und entgeistert, dass eigentlich das so ein bisschen der Tenor, den man immer so hatte, ja, die Gewerkschaften sind so geworden und früher waren die mal eigentlich ganz gut und so weiter, dass dem eigentlich in der deutschen Gewerkschaftsgeschichte vielleicht mit Ausnahme ganz am Anfang eigentlich nie der Fall war, dass die mal ganz gut waren oder so. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Reihe Zitate vielleicht mehr als Denkanstöße, als Stichworte so in den Raum stellen. Also die Gewerkschaften wurden, da waren sie nicht, also vor 150 Jahren plus gegründet. Und das, es gab schon die folgende Schwierigkeit, dass zu dem Zeitpunkt gab es eben auch schon die politische Bewegung, also um die Sozialdemokratie, sage ich mal jetzt im positiven Sinne, im radikalen Sinne, noch im Kaiserreich, man muss sich das alles vorstellen, es gab keine Koalitionsfreiheit und so weiter. Und diese politische Bewegung hier um Wilhelm Liebknecht und Bebel und so weiter, die gab es schon. Und jetzt kamen aus England, schwappten jetzt die sogenannten Trade Unions rüber. Und es gab natürlich auch schon Ferdinand Lassalle. Machten auch die Arbeiter in Deutschland, fingen an zu streiken, also Arbeitseinstellungen nannte man das. Und diese politische Bewegung stand zum Teil etwas konsterniert davor. Die Lassalle'sche Richtung sagte eigentlich, das stört nur, also weil die hatten als Theorie ja das eher eine Lohngesetz. Also man kann durch Streik, durch Kämpfe ohnehin keine Verbesserung erwirken. Aber wir mischen damit, weil wenn die Bewegung ohnehin schon da ist, dann ist besser, wenn wir da an deren Spitze stehen. Und die anderen, die standen dem theoretisch viel positiver gegenüber, weil also Marx ja schon in die erste Internationale gegründet hatte, unter anderem eher die Gewerkschaften natürlich ein Bezugspunkt waren, aber die SPD als solche, als Sozialdemokratie, hatte das in ihrem ersten Programm nicht mal erwähnt, die Gewerkschaften. Also das wird auch hier jetzt von Engels kritisiert. Also diese Rolle der Gewerkschaften am Anfang wurde so gar nicht gesehen. Und unten, sag ich mal, der Text will ja sagen, dass man sich sozusagen kollektiv sich zusammentun muss, um überhaupt seine Individualität zu sichern. Und das scheint ja so ein gewisser Widerspruch zu sein, dass ich mich erst mit anderen zusammentun muss, um eine eigene Individualität wieder zu gewinnen. Aber ich glaube, wir verstehen, was da gemeint ist. Jetzt kommen nochmal Sachen, die möchte ich auch mal vorlesen, weil ich die für sehr wichtig halte. Also Engels kritisiert das, schreibt da an die Parteileute von der SPD, die sich jetzt gerade gründen, dass im Gotha-Programm von der Organisation der Arbeiterklasse als Klasse vermittels der Gewerkschaften gar keine Rede ist. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt, denn dies ist die eigentliche Klassenorganisation des Proletariats, in der es seine täglichen Kämpfe mit dem Kapital durchficht, in der es sich schult und nicht mehr kaputt zu machen ist. Bei der Wichtigkeit, die diese Organisation auch in Deutschland erreicht, wäre es unserer Ansicht nach unbedingt notwendig, ihrer im Programm der Partei zu gedenken und ihr möglichst einen Platz in der Organisation der Partei offen zu lassen. So, auch das finde ich hier sehr bedenkenswert. Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, statt ihre organisatorischen Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, das heißt zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems. Gleichzeitig sollte die Arbeiterklasse die endgültige Wirksamkeit dieser Taktik, also das steht nicht hintereinander, es sind jetzt so auseinandergerissene Sachen, sollte die Arbeiterklasse die endgültige Wirksamkeit dieser tagtäglichen Kämpfe nicht überschätzen. Sie sollte nicht vergessen, dass sie gegen die Wirkungen kämpft, nicht aber gegen die Ursachen dieser Wirkungen, dass sie zwar die Abwärtsbewegung verlangsamt, nicht aber ihre Richtung ändert, dass sie Beruhigungsmittel anwendet, die das Übel nicht kurieren. Sie sollten daher nicht ausschließlich in diesem unvermeintlichen Kleinkrieg aufgehen, der aus den nie enden wollenden Gewalttaten des Kapitals oder aus den Marktschwankungen unaufhörlich hervorgeht. Sie sollten begreifen, dass das gegenwärtige System bei all dem Elend, das es über sie verhängt, zugleich schwanger geht mit den materiellen Bedingungen und den gesellschaftlichen Formen, die für eine ökonomische Umgestaltung der Gesellschaft notwendig sind. Also das Motto sollte sein, statt des konservativen Mottos, ein guter Lohn für gute Arbeit, sollten Sie auf Ihren Banner die revolutionäre Lösung schreiben, nieder mit dem Lohnsystem. Ja, dann was nochmal zur Perspektive der Gewerkschaften, also die Gegenwart. Die Gewerkschaften haben sich bisher zu ausschließlich mit den lokalen und unmittelbaren Kämpfen gegen das Kapital beschäftigt und haben noch nicht völlig begriffen, welche Kraft sie im Kampf gegen das System der Lohnsklaverei selbst darstellen. Sie haben sich deshalb zu fern von allen allgemeinen sozialen und politischen Bewegungen gehalten. Ihre Zukunft, Fragezeichen, abgesehen von ihrem ursprünglichen Zweck, müssen sie jetzt lernen, bewusst als organisierende Zentren der Arbeiterklasse zu handeln, im großen Interesse ihrer vollständigen Emanzipation. Sie müssen jede soziale und politische Bewegung unterstützen, die diese Richtung einschlägt. Wenn Sie sich selbst als Vorkämpfer und Vertreter der ganzen Arbeiterklasse betrachten und danach handeln, muss es Ihnen gelingen, die Außenstehenden in Ihre Reihen zu ziehen. Sie müssen sich sorgfältig um die Interessen der am schlechtesten bezahlten Gewerbe kümmern, zum Beispiel der Landarbeiter, die durch besonders ungünstige Umstände ohnmächtig sind. Sie müssen die ganze Welt zur Überzeugung bringen, dass ihre Bestrebungen, weit entfernt begrenzte oder selbstsüchtige und selbstsüchtige zu sein, auf die Emanzipation der unterdrückten Millionen gerichtet sind. Hört sich jetzt schmutzig an, aber ist ja zum Teil, was wir gerade von Gindim gehört haben, was wir selber die ganze Zeit diskutiert haben. Ne? Man denkt immer, man erfindet was Neues. Die politische Bewegung der Arbeiterklasse hat natürlich zum Endzweck die Eroberung der politischen Macht für sie. Dazu ist natürlich eine bis zu einem gewissen Punkt entwickelte vorherige Organisation der Arbeiterklasse nötig, die aus ihren ökonomischen Kämpfen selbst erwächst. Andererseits ist aber jede Bewegung, worin die Arbeiterklasse als Klasse den herrschenden Klassen gegenübertritt und sie durch Druck von unten zu zwingen sucht, eine politische Bewegung. Zum Beispiel der Versuch, in einer einzelnen Fabrik oder auch in einem einzelnen Gewerk, also Industriezweig, sag ich mal, durch Streiks und so weiter, von den einzelnen Kapitalisten eine Beschränkung der Arbeitszeit zu erzwingen, ist eine rein ökonomische Bewegung. Dagegen die Bewegung, einen 8-Stunden-Tag und so weiter als Gesetz zu erzwingen, ist eine politische Bewegung. Und in dieser Weise wächst überall aus den vereinzelten ökonomischen Bewegungen der Arbeiter eine politische Bewegung hervor, das heißt eine Bewegung der Klasse, um ihre Interessen durchzusetzen in allgemeiner Form, in einer Form, die allgemeine gesellschaftliche zwingende Kraft besitzt. So, und das ist vielleicht nochmal eine kleine Interpretation. Also Marx zieht die Schlussfolgerung, ohne konsequente revolutionäre internationale Politik würde sich die Arbeiterklasse auch nicht von der politischen Abhängigkeit von der herrschenden Klasse im eigenen Land befreien können. Also das war jetzt nochmal der Internationalismus, den ich da auch nochmal reinbringen wollte. Also nochmal ganz klar, es geht jetzt nicht nur um Internationalismus im Sinne von Solidarität, wir helfen da mal oder wir sind freundlich miteinander, sondern es geht darum zu verstehen, dass der Kampf im eigenen Land Beschränkungen hat und dass sozusagen ist eigentlich, und Lenin hat das noch viel krasser quasi gesagt, kann eigentlich nur gelingen, sozusagen, wenn man einen internationalistischen Blick hat, sich aus dieser Sache zu befreien. In den letzten Jahren der Internationalen Arbeiterassoziation verurteilte Marx offen die Klassenzusammenarbeit der Gewerkschaftsführer. Er stellte fest, dass sich die industriellen Arbeiter vor allem ihre jetzigen Führer vom Leib schaffen müssten, bevor irgendein Fortschritt gemacht werden kann. Also Marx muss man sagen, man sieht das vielleicht so ein bisschen an der Entwicklung. Am Anfang wird gesagt, ja, also es sind die Gewerkschaften, die haben dieses Potenzial auch in sich. Wir haben das später Doppelcharakter genannt. Und man ging am Anfang irgendwie so davon aus, ja, wenn man weiterhin die Arbeiterinteressen konsequent verficht, muss man das System in Frage stellen. Wir sind jetzt einfach mit der Lage konfrontiert, mit den Fakten, dass diese Gewerkschaften diesen letzten Schritt nicht vollzogen haben, die Deutschen jedenfalls nicht. Und ich finde es an der Zeit, da auch mal drüber nachzudenken, ob das Konsequenzen für uns hat und dass wir nicht immer diesen Glaubenssatz vor uns hertragen, ohne unsere eigene Realität zu betrachten oder auch die geschichtliche Realität zu betrachten. So, hier, das will ich jetzt vielleicht nicht doch noch alles vorlesen oder so, aber vielleicht den letzten Absatz nochmal. Die konservative Struktur des existierenden Gewerkschaftlertums musste aufgebrochen werden und neue Gewerkschaften gebildet werden. Nur so konnte eine neue sozialistische Führung der Arbeiterklasse geschaffen werden, um die bürgerlichen Führer zu ersetzen und eine revolutionäre Arbeiterpartei zu beschaffen und so weiter. Das heißt also auch, ich sag mal, Gründung von neuen Gewerkschaften war jetzt nicht nur Teufelszeug. So, das ist allerdings jetzt Kontrastprogramm. Man muss es auch im Kontext sehen, man muss sagen, die ganze junge KP in Deutschland 1919 hat aus den wirklich schlimmsten Erfahrungen der Gewerkschaften, des Verrates, anders kann man das nicht sagen, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, hat die Beschlüsse gefasst, dass die Kommunisten, also die Kommunisten der jungen KP, nicht Gewerkschaftsmitglieder sein sollen. Und Lenin reagiert da zum Teil drauf und diese Variante wollte ich nochmal mit zur Kenntnis bringen. Kein Zweifel, aber jetzt geht es nochmal um die Gewerkschaftsführer als solches. Kein Zweifel, die Herren Führer des Opportunismus, also die Deutschen sozusagen, werden zu allen möglichen Kniffen der bürgerlichen Diplomatie greifen, werden die Hilfe der bürgerlichen Regierung, der Pfaffen, der Polizei, der Gerichte in Anspruch nehmen, um die Kommunisten nicht in die Gewerkschaften hineinzulassen, um sie auf jede Art und Weise aus den Gewerkschaften zu verdrängen, um ihnen die Arbeit in den Gewerkschaften möglichst zu verleiden, um sie zu beleidigen, gegen sie zu hetzen und zu verfolgen. Man muss all dem widerstehen können, muss zu jedem Opfer entschlossen sein und sogar, wenn es sein muss, alle möglichen Schliche, Listen und illegalen Methoden anwenden, die Wahrheit verschweigen und verheimlichen, nur um in die Gewerkschaften hineinzukommen, in ihnen zu bleiben und in ihnen, um in jeden Preis kommunistische Arbeit zu leisten. Und das sind, glaube ich, die Punkte, auf die sich auch Leute beziehen, die sagen, also ich will das nur sagen, das sind Punkte, die man diskutieren kann. Ich wollte noch einen kurzen Überblick geben über diese desaströse Geschichte, die ich jetzt natürlich nicht ausführen kann, aber der Gewerkschaften in Deutschland, also wurden eben zur Verteidigung wirtschaftlicher Interessen gegründet, mit der Sozialdemokratie, das habe ich schon genannt. Anfang 1900 gab es eine Debatte, und das finde ich eine gute, kann anknüpfen an das, was wir gestern diskutiert haben. Es ging nämlich um die Massenstreikdebatte, wo auch Rosa Luxemburg ja eine große Vorreiterin war. Und es stand sozusagen da schon auf der Tagesordnung mit Massenstreiks, weil in Russland war die Revolution, in Belgien auch und so weiter, Massenstreiks, und die Gewerkschaften dazu zu bringen, dass sie diese Massenstreikbewegung unterstützen. Und die haben sich mit Händen und Füßen dagegen sozusagen gesträubt und gestellt, als politisches Instrument, ne, wie wir es gestern ein bisschen aus Brasilien gehört haben, dass man eine Massenbewegung macht als politisches Instrument. Und es wurde da ein Kompromiss geschlossen, dass man keine Massenstreiks macht und schon gar nicht gegen den Willen der Gewerkschaftsführung, aber dass man schon mal einen Generalstreik machen kann. Also der Generalstreik als Zugeständnis gegen die Massenstreikdebatte. Und ich finde, das müsste man auch nochmal im Hintergrund im Kopf haben, weil wir haben das ja gestern gesagt, diese ganzen Generalstreiks, ob in Griechenland, Portugal und so weiter, sind ja relativ wirkungslos, weil die auch nicht mit, in dem Sinne, denke ich mir, da auch organisiert werden, dass sie mehr so einen proklamatorischen Charakter haben, aber nicht einen interventionistischen Charakter haben. Da macht Rosa Luxemburg auch nochmal einen ganz großen Unterschied bezogen auf den Generalstreik, der wirklich was verändern will, oder ob ich jetzt nur mal Dampf ablassen will, weil die Arbeiter unzufrieden sind und im Wesentlichen da nur klagen will und so weiter. Ne? Also die Gewerkschaftsführung hat sich dann in der Debatte ein Vetorecht vorgehalten. Also die SPD darf nicht für den Massenstreik aufrufen, wenn nicht von den Gewerkschaftsführern das Okay dazu kommt. Und selbst dieser Kompromiss wurde dann noch in Geheimverhandlungen hintergangen, muss man sagen. Das führte dann geradezu in die Katastrophe, während irgendwie man auf internationalen Konferenzen sich noch der internationalen Solidarität versicherte. Wurde dann 1914 mit der Zustimmung zum Krieg, der von den Gewerkschaften auch unterstützt wurde, also für das Vaterland und für den Krieg votiert. Das ging so weit, dass die Gewerkschaftsführer also diese Burgfriedenspolitik ausgerufen haben. Das heißt, im Krieg stellen wir keine Forderungen, wir stellen alle Bedürfnisse der Arbeiterschaft zurück. Also wir machen keine Arbeitskämpfe und so weiter, sondern der Sieg sozusagen in dem Kriegsgeschehen geht vor. Und das ging aber dann eben auch sogar so weit, dass sie sozusagen in der Organisation der Kriegsproduktion mit eingebunden waren und auch Kritiker dieser politischen Linie sozusagen mit an die Front, bis hin, dass sie an die Front geschickt worden sind und in der Hoffnung, dass sie da sozusagen erschossen werden. Ähnliche Situation ist auch bekannter 1918, also als die Republik, also als der Sozialismus auf der Tagesordnung in gewisser Weise stand, waren es die Gewerkschaften, die vehement dagegen organisiert haben, die gesagt haben, wir wollen Betriebsräte, haben die revolutionäre Situation die Stärke der Arbeiterbewegung ausgenutzt, um Zugeständnisse zu erreichen, aber nicht um die gesellschaftliche Frage zu stellen. Und ich möchte jetzt hier nicht zu lange werden, aber die noch größere Katastrophe kam einfach 33, wo die Gewerkschaften, die Gewerkschaftshäuser, die Gewerkschaftsvermögen den Faschisten ausgehändigt haben, dass sie am 1. Mai gemeinsam demonstriert haben auf den Straßen für den nationalen deutschen 1. Mai und haben dann kampflos quasi die Gewerkschaften ihrer Auflösung sozusagen beigesteuert. Und nach dem Krieg, und das trifft auch einen Punkt, den wir schon jetzt hatten hier am Wochenende, ging es dann auch darum, welche neuen Gewerkschaften bauen wir jetzt eigentlich auf. Und da war dann auch eben spontan entstanden dann aus der Erfahrung des Faschismus, entstanden dann die Anforderung, dass man sagt, wir wollen eine Gewerkschaft, die eine politische Gewerkschaft ist und die gemeinsam ist. Also keine Branchengewerkschaften, Industriegewerkschaften und so weiter. Und das wurde zum Teil also von dem oder fast komplett aus einer sowjetischen besetzten Zone wurde das von den Besatzungsmächten konterkariert. Also die Engländer besonders haben sich hervorgetan und haben keine allgemeinen Gewerkschaftsgründungen zugelassen. Die haben das verboten. Die haben nur zum Teil konnte durchgesetzt werden, Industriegewerkschaften aufzubauen. Die entstanden dann schon, obwohl man sie gar nicht wollte, aber weil es das Einzigste war, was man haben konnte. Und waren dann hinterher natürlich auch schwer wieder abzuschaffen. Aber die Situation war eben da, das Land war besetzt, die Besatzungsmächte hatten das Sagen und die Führer aus dem Ausland, die alten korrupten Gewerkschaftsführer wurden dann geholt, um diese Gewerkschaftsmodelle dann wieder zu besetzen. Ja, gut, zum Internationalismus habe ich schon was gesagt. Daraus hatte ich jetzt mal so für mich, das sind jetzt alles ganz spontane, kürzliche Gedanken, habe ich mal 11 so Fragen zusammengefasst, die mir so in den Kopf kamen, die wir sicher jetzt nicht diskutieren können, aber vielleicht später mal. Also was ist eigentlich jetzt aus dem, was wir da gehört haben, der wirkliche Zweck der Gewerkschaften oder auch ihr Charakter? Hat die überhaupt noch den Doppelcharakter? Oder müssen wir nicht konstatieren, zumindest in Deutschland, dass sie eigentlich ausschließlich der Arzt am Krankenbett des Kapitalismus ist? Oder hat sie noch diese, sag ich mal, diese Gegenmachtfunktion? Das müsste man, finde ich, analysieren, auch mit, also aufrichtig. Der Deppe ist sicher auch einer, der dazu beitragen könnte. Dann zieht sich durch die ganze Debatte, auch in anderen Ländern, aber besonders auch bei uns, das Verhältnis Partei-Gewerkschaft, die Arbeiterbewegung ist in dem Sinne gespalten oder geteilt, dass man sagt, ja, für die Politik ist die Partei zuständig und für die Ökonomie die Gewerkschaften. Und die Gewerkschaften sagen dann, von wenigen Themen abgesehen, bei der Sozialpolitik sagen auch, das ist nicht unsere Angelegenheit, deswegen sorgen wir dafür, dass unsere Partei gewählt wird, nämlich die SPD. Und die Frage ist, ob so eine Aufspaltung in Partei und Gewerkschaften, ob das zweckmäßig ist unter dem, was wir so sehen und wollen. Und eben das Extreme dann in der Sowjetunion, dass dann die Gewerkschaften sogar durch die Partei dann gelenkt werden. Dann ist die Frage eben, na gut, das hatten wir im Prinzip schon, ob die eine gemeinsame Organisation, wo man eben keine Unterteilung mehr zwischen Ökonomie und Politik macht, inwieweit die Gewerkschaften als Bollwerk gegen andere Formen, Organisationsformen auftreten, also oder ob das kombinierbar ist, also zum Beispiel Rätevorstellungen und so weiter. Die Frage der Berufs- und Industriegewerkschaften zur allgemeinen. Müssen wir die Apparate erobern, wie Lenin das geschrieben hat, unter sämtlichen Opfern. Also wir haben einige, nicht die schlimmsten erlebt, aber wir haben einige Opfer in unserer Geschichte der Chemieleute erlebt. Und die Erfahrung sollte man in dem Zusammenhang auch nochmal diskutieren. Also inwiefern das nicht auch Leute zu einem Fatalismus bringt, ne, wenn man wie so gegen so Windmühlenflügel kämpfen muss, sich verausgabt, aufreibt und gar nicht mehr zu inhaltlichen Sachen kommt, weil man immer überlegen muss, wie wehre ich mich da, irgendwelche Rückzugsgefechte und so weiter. Dann der Kampf in den Gewerkschaften als Indikator für gesellschaftliches Kräfteverhältnisse, das war auch beim Lenin da drin, dass man sagt, ja, wenn man in der Gewerkschaft nicht die Mehrheit erreicht, dann können wir in der Gesellschaft schon mal gar nichts machen. Also ist das richtig? Also dann wäre ja auch richtig, sozusagen sich da durchzuquälen. Ja, die Frage ist, ob es Interesse gibt, so entlang dieser Themen oder dieser großen Frage, sage ich mal, weiter zu diskutieren. Und möglicherweise werden wir das in Deutschland organisieren. Well, oh, that's